Dankbarkeit öffnet den Weg zu Gott. Wir haben es gerade gehört in dieser wunderbaren Hymne. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und nährest fort und fort, dann jauchzt mein Herz dir großer Herrscher zu. Ich habe uns ein Bild mitgebracht, vielleicht werfen wir das mal an, dass wir uns die Schöpfung mal an einem Bild anschauen. Das ist in Kroatien, Plitvicer Seenplatte, haben wir damals unsere Hochzeitsreise hingemacht. Und wenn ich dieses Bild sehe, dann jauchzt mein Herz, weil ich weiß, wie wunderbar Gott alles geschaffen hat. Der erste Punkt ist deshalb, Dankbarkeit über Gottes Schöpfung öffnet mir den Weg zu Gottes Größe und Majestät. Dankbarkeit über Gottes Schöpfung öffnet mir den Weg zu Gottes Größe und Majestät. Ich weiß noch, vor vielen Jahren, in der Jugendstunde bei uns damals, gab es eine Diskussion. Und zwar die Diskussion ging über das Thema, ist es denn wichtig, daran zu glauben, ob Gott die Erde geschaffen hat oder ob die Evolutionstheorie stimmt. Und so haben wir diskutiert, und dann gab es noch einen kleinen Zusatz, ist es wichtig, ob die Erde in 6 Tagen geschaffen wurde oder hat Gott vielleicht länger gebraucht? Und es ging so ein bisschen hin und her und im Laufe der Jahre ist mir immer mehr eins bewusst geworden. Ja, es ist wichtig. Es ist wichtig zu wissen, ob die Erde durch den Zufall entstanden ist oder ob es einen Schöpfer gibt, der diese Erde geschaffen hat. Weil wenn ich glaube, dass es einen Schöpfer gibt, der diese Erde geschaffen hat, dann sehe ich in der Schöpfung Gottes Größe und Majestät, was für mein Glaubensleben die absolute Grundlage ist. Und ich habe uns einen Vers mitgebracht, der uns das so eindrücklich nahe bringt. Römer 1, Vers 20 bis 21. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung, denn obwohl sie schon immer von Gott wussten, verweigerten sie ihm Ehre und Dank, die ihm gebühren. Stattdessen kreisten ihre Gedanken um Belangloses. Und da sie so unverständig blieben, wurde es schließlich in ihren Herzen finster. Was für ein beeindruckender Vers. Wir lesen hier, dass die Menschen, jeder Einzelne, Gott erkennen kann, wenn er denn möchte. An dem, wie wunderbar Gott alles gemacht hat. Ich habe uns noch ein Bild mitgebracht, wir wollen da noch mal gucken, da sieht man noch viel mehr Gottes Größe und Majestät. Wenn ich die Berge sehe und jeder, der von euch schon mal wandern war, in Österreich oder in Bayern und du bist oben auf den Bergen und kannst mal von ganz oben runter gucken, sagt, Mensch, was für eine Größe und Majestät, wie Gott alles geschaffen hat. Und das begeistert mich. Und jetzt sagt die Bibel, wenn wir das nicht anerkennen, dann wird es finster in unserem Herzen. Dann kreisen unsere Gedanken um Belangloses. Manchmal auch um Verzweiflung. Wir werden depressiv. Wir haben es heute schon gehört im Gottesdienst am Anfang. Unruhige Zeiten. Wo soll ich mich hinwenden? Das Wort Gottes sagt, hey, schau mal in die Schöpfung. Schau sie dir mal an und dann siehst du meine Größe und Majestät, spricht Gott. Und das finde ich genial. Ich habe das einmal so eindrücklich erlebt, als ich meinen Freund Olli Schalk damals bekehrt hat. Das hat er ja getan, weil er einen christlichen Flyer aus so einem Kasten geholt hat. Und dann hat er sich auf eine Parkbank gesetzt, hat dieses Übergabegebet gesprochen, hat Jesus seine Sünden bekannt, ihn zum Herrn seines Lebens gemacht, da war kein anderer dabei. Aber eine Woche später hat er mir Folgendes erzählt. Als er dieses Gebet gesprochen hat, sind ihm die Augen geöffnet worden. Ich möchte sagen, die Augen des Herzens. Er hat plötzlich die Schöpfung um sich herum gesehen, da hat er noch gar keine Predigt gehört. Die Schöpfung um sich gesehen und sagt, hey Gott, wie wunderbar hast du alles gemacht. Und sagte, ich war blind dafür. Und sein Herz war finster von Drogen, von Alkohol, von irgendwelchen illegalen Dingen. Und als er sein Leben Gottes Hand gelegt hat, hat er die Schöpfung gesehen und sagt, wow, wie groß und majestätisch bist du eigentlich. Und wenn wir das begreifen, dann passiert Folgendes. Dann der zweite Punkt, Dankbarkeit über Gottes Schöpfung schafft Vertrauen in Gott. Jesus greift das auf und sagt, hey, pass auf, ihr könnt in der Welt mich schon erkennen, aber guckt genauer hin, weil ich sorge für die Tiere, für die Pflanzen und wie viel mehr bist du mir wert? Wollen wir mal reingucken. Matthäus 6, Vers 25. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung und Kleidung. Aktuell, oder? Vor 2000 Jahren geschrieben. Und das, was im Moment am meisten uns doch Sorgen macht, was uns belastet, Mensch, wie geht's eigentlich weiter? Diese Energiekrise, die Preise steigen, die Inflation wird immer höher. Und hier spricht Jesus rein, hey, mach dir doch keine Sorgen. Und jetzt kann man ganz schnell sagen, ja Jesus, du hast gut reden. Ja, du bist da im Himmel, du hast ja gut reden. Aber hier auf der Erde, Mensch, die Zeiten sind ganz anders geworden. Und jetzt sagt Jesus Folgendes. Hey, bedeutet das Leben nicht mehr als Essen und Trinken? Und ist der Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung? Jetzt würde ich denken, wenn ich ehrlich bin, ganz schön frech. Ey, Jesus, du sagst hier die grundlegenden Dinge, die sind unwichtig? Gibt es nichts Wichtigeres? Ich, aus meinem menschlichen Verstand, würde sagen, nee. Also das ist ja wohl das, was wir mindestens brauchen, Nahrung und Kleidung. Dann sagt er, ey, gibt es nichts Wichtigeres, sagt Jesus. Und dann sagt er Folgendes. Schau in die Schöpfung. Sagt, seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Wow. Das heißt, wenn ich glaube, dass Gott diese Erde geschaffen hat, mit allem, was da drauf ist, und wenn ich weiß, er ist die Grundlage des Lebens, und ich da hinschaue, dann sage ich, ey, stimmt. Stimmt. Jeder einzelne Spatz, jeder Vogel wird von ihm versorgt. Wow, genial. Mit dieser Perspektive findet mein Herz Ruhe. Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Da hat Jesus recht. Ich sage immer, wenn sich Leute aufregen oder Sorgen machen, auch das, was in unserem Land geschieht, da sage ich, wenn Aufregen und Sorgen machen was bringen würde, dann lass uns richtig aufregen und richtig Sorgen machen. Aber ich stelle fest, man macht sich Sorgen, man regt sich auf, es verändert sich nichts. Doch eine Sache verändert sich. Die Sorgenfalten und die grauen Haare. Habe ich schon einige. Deswegen werde ich immer älter geschätzt, wie ich bin. Und dann sagen sie, na Jörg, du hast dir bestimmt auch Sorgen gemacht. Sonst hättest du nicht schon so viele graue Haare. Ja, das mag sein. Aber ich lerne dazu. Ich lerne dazu und sage, Mensch, ey, da gibt es doch einen Gott im Himmel, der für uns sorgen will. Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung? Seht euch an, wie die Lilien auf den Wiesen blühen. Sie mühen sich nicht ab und können weder spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine von ihnen. Jetzt holt Gott den krassesten Vergleich hier hervor, den es überhaupt geben kann. Jeder, der ein bisschen Bibelverständnis hat, weiß, was es bedeutet, mit König Salomo verglichen zu werden. König Salomo war der, der am herrlichsten aussah, der prächtig gekleidet war, der sich alles leisten konnte, zu dem die Könige von anderen Ländern kamen und ihn bewundert haben. Und jetzt sagt Jesus, hey, König Salomo ist nichts gegen meine Schöpfung. Und schau dir mal die Blumen an, in ihrer ganzen Farbenpracht. Schau doch da mal hin und guck dir das mal an. Ich weiß noch, als kleiner Junge, sagt mein Papa eines Tages, sagt er zu meinen ganzen Geschwistern, zu meiner Mama, wir müssen einmal im Frühjahr nach Holland fahren, auf den Keukenhof. Und er hat keine Mühe gescheut und sind an einem Tag nach Holland hin und wieder zurück und haben uns den Keukenhof angeguckt. Alle Blumen, Lilien und alles Tulpen und was da blüht. Ich sage, wow, wie viele verschiedene Farben. Und all das hat Gott geschaffen. Und er sagt, Jesus hier, all das ist gegen die Pracht und Herrlichkeit von Salomo nichts. Das heißt, du kannst dich noch so schick machen, und das ist auch schön, ja, tolle Kleider anzuhaben, sich zu schminken, schick zu machen, keine Frage. Aber Gott sagt, hey, pass auf, ich habe das um dich herum, die ganze Natur, noch viel schöner gemacht. Und jetzt sagt er, und wenn Gott sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese stehen und morgen aber schon verbrannt werden, wird er sich nicht erst recht um euch kümmern? Vertraut ihr Gott so wenig? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr das alles braucht. Wow. Gerade jetzt in der Adventszeit möchte ich uns einladen. Jetzt, wo wir wissen, hey, wir feiern bald wieder, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist. Und er hat uns ja eins gezeigt. Was hat er uns gezeigt, als er auf diese Erde gekommen ist? Das Erste, was er uns gezeigt hat, bevor er für die Menschheit, für jeden Einzelnen am Kreuz gestorben ist, für jede Sünde, hat er uns gezeigt, dass er ein Gott ist, der sein Wort, das, was Jesus hier gepredigt hat, dass es real ist, dass es stimmt. Um wen hat er sich gekümmert? Um Menschen, die ausgestoßen waren. Ist Jesus hingegangen und sagt, und für dich habe ich Hoffnung. Du bist mir wichtiger wie die Blumen, du bist mir wichtiger wie der Spatz. Du bist mir wichtiger als alles, was du herum siehst. Du bist mir wichtiger, weil der Mensch die Krönung der Schöpfung ist. Und ich bin auf diese Erde gekommen, um dir meine Liebe und Barmherzigkeit zu zeigen. Er sagt an einer Stelle, die Starken brauchen keinen Arzt, aber die Kranken bekommen die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Und dann sehen wir, wie Jesus sich kümmert und als die Menschen traurig sind, ja, ich erinnere mich da nur so, Mensch, als Martha, Maria ihren Bruder verloren haben und denken, jetzt ist alles aus und denken, jetzt gibt es keine Hoffnung mehr und sie sich Sorgen gemacht haben, vielleicht wie es weitergeht, kein Mann mehr im Haus. Und das ist Jesus hin und hat sogar den Toten auferweckt. Was ist bei Jesus alles möglich? Als die Jünger einmal gedacht haben, Mensch, wie sollen wir denn hier genug Essen finden in der Einöde bei 5000 Mann? Einmal waren es 5000, einmal 4000. Wie sollen wir denn Essen finden? Damals schon die Sorgen, die gleichen wie heute. Wie sollen wir? Und dann sagt Jesus, was habt ihr denn? Und was sagen die? Genau das gleiche wie heute. Zu wenig. Wir haben nichts. Und wenn wir heute so die Menschen reden hört, es wird immer knapper, habe ich überhaupt Geld für Weihnachtsgeschenke und so weiter. Und Jesus sagt, hey, bring doch mal das Wenige her. Und er dankt seinem himmlischen Vater und wir erleben eine Massenspeisung von übernatürlicher Natur. Warum? Weil Jesus gesagt hat, hey, ich versorge die Vögel, wie viel mehr bist du mir wert? Es ist genial. Mir gefällt das. Mir gefällt das so genial, zu sagen, hey, Jesus kam auf diese Erde, um uns zu dienen, um für uns zu sorgen, um für uns da zu sein und uns von unserer Schuld und Sünde zu befreien. Und wenn wir in die Schöpfung gucken, können wir ihn sehen. Wahrscheinlich sitzt keiner hier, soll es ja geben, aber wahrscheinlich sitzt keiner hier, dem Jesus schon mal leibhaftig begegnet ist. Mir zumindest nicht. Aber wir können Jesus sehen, wenn wir rausgucken in die Natur und sagen, wow, alles wunderbar gemacht. Und Gott, du versorgst die Vögel, die Lilien, wie viel mehr mich. Das ist genial. Der dritte Punkt, wenn ich dieses Grundvertrauen habe, dann weiß ich, dass Gott mich auch in schwierigen Situationen wirklich bewahrt, mir hilft. Deswegen Dankbarkeit in schwierigen Situationen bringt uns in die Gegenwart Gottes. Ich will es nochmal wiederholen. Dankbarkeit in schwierigen Situationen bringt uns in die Gegenwart Gottes. Es ist ja immer so, wenn schwierige Situationen sich in unserem Leben breit machen, dann kommen zuerst die Sorgenfalten, dann kommen Zweifel, dann kommen Ängste, manchmal auch Depressionen. Das kann Krankheit sein, wenn du plötzlich eine Diagnose bekommst, unheilbar krank. Das kann sein, wenn eine Ehe zerbricht, wenn es Schwierigkeiten am Arbeitsplatz gibt, wenn im Geldbeutel wirklich nicht mehr genug Geld ist. Und dann ist die Situation, die negativ ist, ist da, plus deine Sorgen, die dich runterziehen. Und du fängst an, dich in diesen negativen Gedanken zu kreisen und das wie ein Strudel abwärts. Wie soll ich da rauskommen? Panik macht sich breit. Und da sagt Paulus in Philipper 4, 6 bis 7 was Interessantes. Er sagt, macht euch keine Sorgen. Wenn das mir jemand sagen würde, stell dir vor, du bekommst so eine Diagnose. Gerade vor 2 Wochen war ein Ehepaar bei uns, sehr lange befreundet, haben Geschenke für die Berliner Kinder gepackt. Und die Frau hat die Diagnose bekommen, Krebs, vor einiger Zeit. Und jetzt hat sie Chemo gemacht, vor einem Jahr, Bestrahlung gemacht, ist mit allem gerade durch. Und plötzlich merkt sie schon wieder Schmerzen. Neue Untersuchung, der Krebs sofort zurück. Und jetzt, wenn ich zu dieser Frau sagen würde, ey, mach dir keine Sorgen, wäre das ein Hohn, oder? Das ist ein Hohn, mach dir keine Sorgen. Es wäre ein Hohn, wenn es nicht den lebendigen Gott gäbe. Und er sagt hier in diesem Wort, sagt Paulus, ey, mach dir keine Sorgen, sondern ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Wow. Das heißt, wir sind auf dieser Erde leider von negativen Situationen nicht geschützt immer. Es ist ein Irrglaube zu denken, es wird mich nie irgendwas Negatives treffen. Aber wenn diese negativen Dinge in mein Leben kommen, dann weiß ich, es gibt einen lebendigen Gott. Zu dem darf ich alles bringen. Ich darf ihm alles sagen, meine ganzen Sorgen bei ihm loswerden. Und jetzt steht da, und das ist die Herausforderung, und dankt ihm. Wow. Dankt ihm, und dann steht Folgendes: Wird der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, alles Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Wow. Und das erlebt diese Frau gerade, wo der Krebs jetzt zum zweiten Mal zurück ist, die ihr Mann über alles liebt, die viel im Reich Gottes gedient hat und die sagt, hey, manchmal machen sich diese Ängste breit, diese Verzweiflungsgedanken. Aber dann richte ich meinen Blick weg zu Jesus. Ich richte meinen Blick weg zu ihm. Ich bete ihn an und komme so in die Gegenwart Gottes. Und mein Herz wird ruhig. Ich bekomme einen Frieden, der allen Verstand übersteigt. Und so etwas kann nur Gott tun. Und er sagt, ich weiß doch, ich bin in seiner Hand. Vielleicht heilt mich Gott. Das wäre wunderbar, dafür beten wir. Er sagt, aber vielleicht ist auch mein Leben schon mit Anfang 60 zu Ende. Und da weiß ich doch, wo ich hingehe. Ich komme einmal in die Herrlichkeit Gottes. Und deswegen kann ich auch in dieser Situation Gott danken, auch wenn es dramatisch ist, auch wenn ich gerne noch sehen würde, sagt sie, dass meine Kinder sich für Jesus entscheiden. Aber ich kann ihm danken, weil ich weiß, ich bin in seiner Hand. Und das erzeugt einen Frieden, der allen Verstand übersteigt. Und da mache ich uns Mut, dass wir genauso Menschen sind, wenn wieder so negative Dinge in unserem Leben sind oder kommen, bring diese Sorgen zu Gott und fang an, ihm zu danken. Ich habe 2 biblische Geschichten mitgebracht, die das so eindrücklich darlegen, was das bringt, wenn ich in Situationen, denen es mir vielleicht überhaupt nicht gut geht, danke. Einmal ist es Paulus und Silas im Gefängnis. Die wurden gerade festgenommen. Wir wollen uns das mal angucken. Apostelgeschichte 16, Vers 23. Und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, die haben Schläge bekommen, weil sie das Evangelium verkündigt hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie auf solchen Befehl hin ins innere Gefängnis und schloss ihre Füße noch in einen Stock. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Du weißt, jetzt in diesem Gefängnis, wo deine Wunden schmerzen, weil du gerade ausgepeitscht, gefoltert wurdest, dass wahrscheinlich die Hinrichtung auf dich wartet. Und das alles, weil du für Gott gelebt hast. Die haben nichts anderes falsch gemacht, die haben nur das Evangelium gepredigt und das sollte nicht gehört werden. Ich weiß nicht, ob ich beten würde, ich wünsche es mir, aber die tun es, die beiden, sie beten. Und da steht da, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang und die Gefangenen hörten ihnen zu. Wow. Heute Morgen hier mit schönem Lobpreisteam, wo es uns zumindest so gut geht, dass wir hierher kommen konnten, Gott zu loben, ist nicht so schwer. Aber wenn du krank bist oder gefoltert wirst wie die beiden Männer, dann Gott zu loben, ist, glaube ich, richtig, richtig schwer. Und sie tun das, sie loben Gott und sagen, ich preise Gott über der Situation. Paulus sagt das an anderer Stelle auch noch, sagt in allem Dank. 1. Thessalonicher 5, Vers 18 oder Epheser 5, Vers 20, sagt allezeit Gott dem Vater Dank. Das heißt, das, was Paulus gepredigt hat, das lebt er. Und er sagt, auch in dieser Situation sage ich Danke. Und dann entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und zugleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Wow. Das heißt, dadurch, dass sie Gott gelobt haben, sind sie mit ihren Gefühlen, Emotionen in die Gegenwart Gottes vorgedrungen. Und Gott hat übernatürlich eingegriffen. Da möchte ich uns auch Mut machen. Ja, gerade in so Situationen anzufangen, Gott zu loben und zu preisen über die Umstände. Und du wirst Gottes Eingreifen erleben. Manchmal, dass Dinge sich wie bei Paulus und Silas verändern. Manchmal ist es aber auch nur so, dass der Sturm sich vielleicht nicht legt, aber du inneren Frieden hast inmitten des Sturmes. Oder die Geschichte von Jona. Jona, der ganz ungehorsam war, den Auftrag Gottes nicht tun wollte und eine prekäre Situation kam. So geht es uns doch auch manchmal. Ja? Wir machen unser eigenes Ding und dann auf gut Deutsch ist die Kacke am Dampfen. Und so war es bei Jona. So schlimm am Dampfen, dass ein Walfisch ihn verschluckt. Und jetzt fängt die Magensäure an, ihn langsam aufzufressen. Hast du nichts mehr zu danken. Und er beschreibt das eindrücklich. Er schreibt in Jona 2, Vers 8, als meine Seele in mir verschmachtete. Na logisch, oder? Also da, wenn du im Walfischbauch bist, da verschmachtet die Seele und nicht nur die Seele. Und dann sagt er, dachte ich an den Herrn, das kann ich mir vorstellen. Wer kann dir jetzt noch helfen? Und dann steht, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Und jetzt sagt Jona was Geniales. Ich aber will dir ein Opfer bringen. Mit der Stimme des Lobes, was ich gelobt habe, werde ich erfüllen bei dem Herrn des Rettung. Das heißt, er ist in dem Walfischbauch, seine Seele verschmachtet, er betet zu Gott und sagt, jetzt bringe ich ein Opfer. Und das ist ein Opfer in einer Situation, wo es dir nicht gut geht, Gott zu loben. Das ist ein Opfer, das kostet einen Preis, das kostet Überwindung. Du willst das Gegenteil tun, du willst schreien, du willst fluchen, du willst schimpfen. Aber Jona entscheidet sich in dieser Situation, ich will Gott loben über diese Umstände. Und soll ich euch was sagen? Wenn du Gott lobst, bringt das Wale zum Kotzen. Das sehen wir hier in der Geschichte, es geht nämlich weiter, Vers 11. Ihr lacht, es ist wirklich so. Und der Herr befahl dem Fisch und er spie Jona auf das trockene Land aus. Weil er Gott gelobt hat, hat der Walfisch es nicht ertragen. Und er hat nicht auf dem offenen Meer ausgespuckt, sondern er ist auch schön an Land geschwommen und hat ihn aufs trockene Land ausgespuckt. Und das glaube ich, ja. Ich glaube aus tiefstem Herzen, wenn wir Gott loben, dass der Feind anfängt zu kotzen. Ja, weil der Feind hat nur ein Interesse, uns wegzubringen von Gott. Sag, unser Glaube macht doch keinen Sinn. Er hat nur ein Interesse, dass wir depressiv werden, dass wir voller Angst sind, voller Sorgen sind, gerade in der jetzigen Zeit. Hat der Feind doch nur ein Interesse, uns abzulenken. Es wird alles schwerer, es sind unruhige Zeiten, aber Gott sagt, hey, wenn du mich in diesen Zeiten anfängst zu loben und zu preisen, dann wird dein Blick weggerichtet von den Problemen, von den Sorgen, von den Schwierigkeiten und du wirst in meine Gegenwart kommen. Und dann wirst du wieder rausgucken, die Lilien angucken, die Vögel angucken und sagen, ey Gott, du versorgst die, wie viel mehr mich. Wow. Und das finde ich genial. Und wisst ihr was? 1944 saß Dietrich Bonhoeffer im Naziknast. Im Dezember. Vielleicht gerade in der Zeit, vielleicht war es zweiter Advent. Er sitzt im Naziknast und er weiß, die Hinrichtung wartet auf ihn. Der war verlobt. Und er wollte in Kürze heiraten. Aber in diesem Nazi-Gefängnis wusste er, hier komme ich wahrscheinlich nie wieder raus. Und als er da in diesem Gefängnis sitzt, schreibt er ein Lied. Was für ein Lied würdest du da schreiben? Dietrich Bonhoeffer schreibt, ich will nur einen Vers zitieren, von guten Mächten wunderbar geborgen. Wunderbar geborgen? Im Nazi-Knast? Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Wow. Ich glaube, Dietrich Bonhoeffer hat die gleichen Gedanken in so einer schweren Situation, die du und ich hast. Und sowas musste ich Gott sei Dank noch nie durchmachen. Aber er entscheidet sich in dieser Situation, sagt, ich werde in dieser Situation Gott loben und preisen. Und dann sagt er, wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jeden vollen Klang. Wow. Das heißt, er erlebt das, was Paulus sagt. Er lobt Gott und er erlebt einen Frieden in dem Gefängnis, den nur Gott geben kann. Wir alle wissen das. Dietrich Bonhoeffer ist im April 1945 hingerichtet worden. Und trotzdem, in dieser schweren Zeit, hat er Gottes Gegenwart erlebt. Und von ihm stammt dieses Zitat, was das Thema der Predigt heute ist. Dankbarkeit öffnet den Weg zu Gott. Das hat Dietrich Bonhoeffer gesagt. Und ich möchte abschließen mit dem letzten und vierten Punkt. Wenn wir diese Dankbarkeit zu Gott haben, dann haben wir auch Dankbarkeit für unsere Mitmenschen. Und das heißt, mein vierter Punkt, Dankbarkeit für deine Mitmenschen schafft gute Beziehungen. Und da ist Paulus auch so ein Vorbild. Er schreibt in Philipper 1, 3 bis 6. Ich danke meinem Gott immer wieder, wenn ich an euch denke. Und das tue ich in jedem meiner Gebete mit großer Freude. Denn ihr habt euch vom ersten Tag an bis heute mit mir für die rettende Botschaft eingesetzt. Ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird. Bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Für mich war der vierte Punkt noch ganz wichtig. Wir sind doch alle Menschen, da gibt es Phasen der Dankbarkeit, die hat man meistens, wenn man frisch verliebt ist. Und denkst, wow, wenn ich da gefunden habe, bei uns im Mitarbeiterteam ist gerade ein Pärchen wieder frisch verliebt. Ja, und die sind hin und weg. Ja, da gibt es keine negative Eigenschaft, ja. So, und ganz stolz erzählt mir unser Mitarbeiter, ey, die war mal Miss Hamburg. Ja? Das heißt, wenn ihr mal Miss Hamburg sehen wollt, müsst ihr zu uns in die Gemeinde kommen. Ja? Und er ist begeistert, was für eine Granate er bekommen hat. Ja? Und sie natürlich auch. An alle, die hier älter sind, die lachen schon. Ja? Weil jeder von uns weiß, auch Granaten explodieren. Ja? Das heißt, irgendwann kommen die negativen Dinge zum Vorschein. Und das nicht nur in der Beziehung so, das ist überall so. Das ist im Gemeindeleben so. Ja, man freut sich, wenn neue Leute dazukommen. Man ist dankbar. Aber dann kommen doch die Macken, ja, die auch Miss Hamburg wahrscheinlich haben wird. Ja, das heißt, da kommen doch die Macken zum Vorschein und wir gewöhnen uns aneinander und dann kommt eine Undankbarkeit. Und dann richtet man sich übereinander auf. Und Undankbarkeit zerstört Beziehungen. Dankbarkeit schafft gute Beziehungen. Und gestern hatten wir bei uns Mitarbeiter-Weihnachtsfeier. Und da waren wir so knapp 30 Leute. Und da habe ich, bevor ich die Botschaft gehalten habe, gesagt, überlegt mal, für was ihr im vergangenen Jahr dankbar sein könnt und nicht für einen Urlaub oder so, da sind wir auch dankbar, sondern dafür, was du in der Gemeinde erlebt hast. Vielleicht für irgendeinen Bruder oder Schwester. Für irgendwas, wo du gedient hast und wo Gott dich da gesegnet hat. Und ich sage euch, es war eine Stunde eine geniale Zeit. Wir haben einfach nur das aufgezählt, was Gott an Gutem getan hat, wo er uns gesegnet hat durch Geschwister. Und es sind viele, viele Tränen der Dankbarkeit geflossen. Und wir sind alle auferbaut und gesegnet nach draußen gegangen, zu Bohlen gefahren. Was wäre gewesen, habe ich mir vorher Gedanken gemacht, wenn ich die Runde freigegeben hätte und jeder hätte aufzählen sollen, mal so, was ihn beschäftigt. Hey, ich weiß, was geschieht. In erster Linie kommt aus uns raus das Schwere, das Negative, wo der eine oder andere mich verletzt hat oder enttäuscht hat und was schwierig war. Und nach so einer Stunde verlässt du die Versammlung und bist niedergeschlagen und niedergedrückt und der hat das gesagt und der hat das gesagt. Und diese Sache, was ja ganz natürlich ist. Warum? Weil wir uns schon länger kennen und da sieht man die Macken des anderen und weil wir nicht Miss Hamburg sind, die ja die Granate ist. Ja. Und wir kennen uns ja und wir wissen, oh, manches nervt auch. Aber ich sage euch, wenn wir den Fokus auf das legen, was gut ist, was der andere für Vorteile hat, sagt Paulus, ja, darauf bedacht zu sein, hey, das hebt eine Gemeinschaft. Ich möchte Mut machen zum Advent, wo du so dankbar sein kannst, dass Jesus auf diese Erde kam, dass er so viel Geduld mit dir hat, dass er für deine Sünden am Kreuz gestorben ist, dass du dich heute noch auf ihn verlassen kannst, dass er dich nicht aufgibt, dass du genauso barmherzig und gnädig bist für deine Mitmenschen. Und vielleicht auch in der Adventszeit, die Zeit man nutzt, mal wieder die Dankbarkeit auszudrücken. Dankbarkeit auszudrücken mit Wort oder Tat, wo du sagst, ey, dem habe ich das schon lange nicht gesagt, habe ich mich dran gewöhnt. Oder vielleicht warst du sogar sauer auf den, weil irgendeine Macke dich wieder mal aufgeregt hat. Und ich sage dir, wenn du das tust, schafft Beziehungen. Möchte uns Mut machen. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass wir dich haben dürfen. Gerade auch in Zeiten, die herausfordernd sind, wenn wir nur in die Welt gucken, Herr. Aber wir wollen ganz anders in die Welt gucken. Wir wollen deine Schöpfung angucken und ganz neues Vertrauen in dich haben, Herr. Weil du hast alles wunderbar geschaffen, du versorgst jeden Vogel, du versorgst jede Blume und du sagst, wir sind dir viel, viel mehr wert. Und dafür danken wir dir, Herr. Wir danken dir, dass du uns durch alle Schwierigkeiten der Vergangenheit hindurchgetragen hast. Und dafür wollen wir dich loben und preisen, auch wenn es uns jetzt vielleicht in manchen Situationen gar nicht gut geht, Herr. So wollen wir dich trotzdem preisen, weil wir wissen, unser Leben ist in deiner Hand. Nee, es vergib uns auch, wo wir oft zu schnell meckern, auch vielleicht über unsere Mitmenschen. Und ich bete, Herr, dass wir wieder ganz neu wirklich unsere Dankbarkeit ausdrücken. Ich danke dir, dass du einfach genial bist, Herr. Ich danke dir, dass du uns berufen hast, dankbar zu sein und dass die Menschen um uns herum daran dich erkennen können. Amen. Ich habe uns drei Fragen als Hausaufgabe mitgebracht. Erstens, was bewirkt Dankbarkeit in meinem Leben? Wofür kann ich Gott besonders dankbar sein? Und das Dritte, ich habe schon mal erwähnt, wem könnte ich mal wieder meine Dankbarkeit ausdrücken? Viel Spaß bei den Hausaufgaben. Seid gesegnet, ihr Lieben.